nach Gaza führt und nur selten genutzt wird. Philippus machte sich sofort auf den Weg. Zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinem Wagen unterwegs. Er war ein Hofbeamter der Königin von Äthiopien, die den Titel Kandake führte, ein Eunuch, der eben Vermögen verwaltete. Eben kehrte er von Jerusalem zurück, wo er als Pilger im Tempel Gott angebetet hatte. Während der Fahrt las er im Buch des Propheten Jesaja. Da sprach der Heilige Geist zu Philippus: Geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Äthiopier: Verstehst du eigentlich, was du da liest? Nein, erwiderte der Mann, wie soll ich das denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Gerade hatte er die Stelle gelesen, wo es heißt, er war stumm wie ein Schaf, das man zur Schlachtung führte, und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt, nicht mal einmal ein gerechtes Urteil war er seinen Peinigern wert. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde, denn man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Der Äthiopier fragte Philippus: Von wem spricht hier der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Da begann Philippus, ihm die rettende Botschaft von Jesus ausgehend von diesem Prophetenwort zu erklären. Als sie schließlich an einer Wasserstelle vorbeifuhren, sagte der äthiopische Hofbeamte: Dort ist Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde? Er ließ den Wagen anhalten. Gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn. Wir hören jetzt die Predigt.
Sehnsuchtswesen, das ist der erste Gedanke. Heute Morgen Sehnsuchtswesen. Der US-Psychologe Maslow hat eine Pyramide, ein Konzept über die Bedürfnisse des Menschen entwickelt, die sogenannte Bedürfnispyramide. Und die unterste Stufe ist eben, dass wir unsere körperlichen Grundbedürfnisse befriedigt haben. Schlafen, essen, trinken. Wenn das geschehen ist, dann kommt automatisch die zweite Stufe, das ist im Prinzip ein psychologischer Moment, nämlich die Sehnsucht nach Sicherheit. Was, wenn wir uns sicher fühlen, dann ja, fangen wir an, uns auch weiterzuentwickeln, Dinge zu planen, Dinge zu bauen und so weiter. Das ist also die zweite Stufe, Sicherheit. Die dritte Stufe ist eben ein soziales Bedürfnis, das Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach Anerkennung, vielleicht auch ja, nach einer Position im Leben. Und wenn das gegeben ist, dann kommt die vierte Stufe, das ist ja das, was man als Selbstverwirklichung bezeichnet, Individualbedürfnisse. Diese Pyramide ist über viele Jahrzehnte benutzt worden. Und erst nach dem Tod von dem Herrn Maslow hat man festgestellt, dass er diese Pyramide weiterentwickelt hat. Und dann hat man eben posthum das auch noch die fünfte Stufe draufgesetzt. Und ja, er hat gesagt, ganz tief in uns drin ist immer die Frage nach Transzendenz. Und deshalb ist die oberste Stufe, wenn alle anderen Bedürfnisse gestillt sind, ist die Transzendenz. Das ist, was immer drin ist in uns Menschen und das dann eben herauskommt. Die Frage eben nach Spiritualität, die Frage nach Gott. Der weise König Salomo, der alles ausprobieren konnte, unglaublich reich war, unglaublich klug war, er konnte wirklich im Leben alles ausprobieren. Und er schreibt so als Fazit das Buch Prediger. Und da gibt es einen Vers, der genau das beschreibt, was der Psychologe Maslow eben festgestellt hat. Prediger 3, Vers 11. Für alles hat Gott die rechte Zeit vorherbestimmt. Aber in das Herz von uns Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Das ist unsere DNA. Das ist in uns angelegt. In das Herz des Menschen hat Gott den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Und hier dieser Finanzminister aus unserem Text, er kennt alle Stufen der Bedürfnispyramide. Man geht davon aus, dass er als Sklave geboren wurde und sich dann hochgearbeitet hat im Haus seines Herrn, dann die Freiheit geschenkt bekommen hat und schließlich und endlich sogar Finanzminister, Vermögensverwalter der Königin Kandake ist. Also im Prinzip der zweite Mann im Staat. Ein einer, der sich alles erlauben kann, der sich alles leisten kann, der Ansehen hat und so weiter. Und dann kommt auch bei ihm diese Frage nach Transzendenz. Und dann bricht er auf, erst innerlich. Es war eine Hochkultur, er setzt sich auseinander mit den Philosophien, mit den verschiedenen Religionen. An der Landesgrenze gab es eine jüdische Kolonie und er hört von diesem Gott Jahwe, der Schöpfer des Himmels und der Erde sein soll. Und er hört davon, dass dieser Gott den Menschen als Gegenüber geschaffen hat. Und ich stelle mir vor, wie er dann zu seiner Königin geht und sagt, ich brauche eine Auszeit. Jerusalem war 2000 Kilometer weg. Das heißt, mit den damaligen Mitteln brauchte man circa 2 bis 2,5 Monate, um dahin zu kommen. Das war ein Weg. Sich dann dort ein bisschen umtun, vielleicht was entdecken, auseinandersetzen mit der Thematik und wieder zurückreisen. Das heißt, der Mann braucht ein halbes Jahr Urlaub. Er bekommt diesen Urlaub. Und dann zieht er los. Und nach 2000 Kilometern erreicht er Jerusalem. Tolle Stadt, prächtiger Tempel. Und er geht hinein in diesen Tempel, im Prinzip ja das Ziel seiner Sehnsucht. Und was entdeckt er? Da steht ein Zaun mit einem Schild dran, für Nichtjuden Zutritt verboten. Er konnte in den inneren Tempelbezirk überhaupt nicht vordringen. Er konnte aus der Ferne zuschauen, wie die Juden ihren Gott anbeten. Für ihn war Anbetung, Begegnung Gottes, nur aus der Ferne möglich. Da war ein Zaun, wie eine Mauer zwischen Gott und ihm. Was tut er? Die Sehnsucht bleibt. Der Kirchenvater Augustin, er hat mal gesagt, mein Herz ist unruhig in mir, bis es Frieden findet in dir, o Gott. Mein Herz ist unruhig in mir, bis es Frieden findet in dir, oh Gott. Und hier, dieser Finanzminister, er gibt nicht auf. Wir finden ihn hinterher auf seinem Wagen, auf dem Rückweg und er hat eine Jesaja-Rolle. Jetzt war es nicht so, dass es damals in Jerusalem neben dem Tempel eben die Tempelbuchhandlung gab, wo man dann eben sich schöne Schriften mitnehmen konnte als Souvenir. Sondern dieser Mann, dieser Finanzminister, er muss Kontakte geknüpft haben. Eine Jesaja-Rolle, das war was enorm Wertvolles. Da mussten mehrere Tiere für geschlachtet werden, damit eben die Haut gegerbt wurde. Dann Pergamentrollen hergestellt werden. Das wurde von Hand abgeschrieben. Da kam man so gar nicht dran. Normalerweise kaufte sich ein Dorf als Dorfgemeinschaft eine so eine Rolle. Und die kam dann in die Synagoge und wurde nur am Sabbat hervorgeholt. Irgendwie hat er so eine Rolle in die Finger bekommen und konnte sie auch bezahlen. Er ist voller Sehnsucht und er ist auf dem Rückweg und er liest laut und versteht kein Wort. Sehnsuchtswesen. Der zweite Punkt, was ist eigentlich das Thema? Was ist das Thema? Mich hat ermutigt, dass Gottes Geist die ganze Zeit schon im Hintergrund gewirkt hat. Er hat diesen Finanzminister gezogen nach Jerusalem. Dieser Finanzminister hat irgendwie eine Jesaja-Rolle in die Finger bekommen. Jesaja, das ist der Prophet, der am stärksten davon schreibt, dass auch Nichtjuden irgendwann zu Gott eingeladen sind. Er hat diese Rolle bekommen. Er macht sich auf dem Rückweg, interessanterweise wählt er die Route Richtung Gaza, wo ganz ausdrücklich steht, das ist der einsame Weg. Gaza war eine Ruinenstadt, eigentlich fuhr man da nicht durch, da konnte man eben keinen Proviant auffrischen. Aber er nimmt diesen einsamen Weg und dann sitzt er da auf seinem Wagen und liest laut. Und Gottes Geist zieht den Philippus genau auf diesen Weg und die zwei begegnen sich. Mich hat das ermutigt für meinen Alltag, zum einen ja, mir auch immer mal wieder Einsamkeit zu gönnen und vielleicht sogar mir dann eben die Bibel selbst laut vorzulesen, Gottes Wort zu hören, Gottes Wort selbst auszusprechen. Und mich hat es ermutigt, eben in meinem Alltag darauf zu vertrauen, in den Begegnungen, die ich habe, dass Gottes Geist schon längst wirkt. Philippus wird an diesen Wagen herangeleitet und dann ja, hat er die Freiheit zu tun, was er für richtig hält. Gottes Geist sagt ihm dann nichts mehr. Er läuft neben dem Wagen her und er hört diesen Mann lesen und er erkennt das Thema von diesem Mann. Und dann reden die beiden über das Wetter, über den schönen Wagen, den der Finanzminister fährt. Sie reden über den Beruf und die Karriere und über die anstehende WM. Tun sie nicht. Philippus nimmt diesen Finanzminister ernst. Und ja, auf zwei Arten nimmt er ihn ernst. Das erste ist, Philippus redet nicht über Themen, die den Finanzminister nicht interessieren. Philippus gibt keine Antworten auf Fragen, die gar nicht gestellt wurden. Und das finde ich für uns als Kirchengemeinde immer wieder neu die Herausforderung, dass wir in unseren Gottesdiensten, in dem, was wir den Menschen anbieten, dass wir hinhören, was sind eigentlich die Themen der Menschen und dann erst eine Antwort geben. Dass wir nicht Antworten geben auf Fragen, die eigentlich keiner gestellt hat. Und das Zweite ist, was mir auffällt, als der Philippus dann das Thema erkannt hat, hat er überhaupt keine Scheu, sehr steil einzusteigen in das Thema Glauben, Spiritualität, Gott und so weiter. Ich entdecke, dass in unserem Land da Riesenhemmschwellen sind. Man kann in Deutschland ja über die verrücktesten Sachen von mir selbst kannst du Dinge posten. Das juckt eigentlich keinen mehr. Aber wenn wir anfangen, über Jesus Christus zu sprechen, dann hat man den Eindruck, oh, das ist jetzt aber zu privat. Das ist jetzt ein bisschen zu intim. So als wenn das letzte große Tabuthema in unserem Land wäre. Und ich bin davon überzeugt, Glaube muss raus. Das gehört zum Wesen des Glaubens, dass er sich mitteilt. Und ich wünsche mir selbst, ich wünsche uns diese Ungezwungenheit und Natürlichkeit, über Glaube und Spiritualität zu reden, so wie Philippus und dieser Finanzminister das miteinander tun. Und eben darauf zu vertrauen, dass Gottes Geist in unserem Alltag wirkt. Ich wünsche mir, dass ich in den Begegnungen offener bin, freier und mutiger. Offener dafür erstmal zu hören, was ist das Thema von den Menschen, denen ich da begegne. Und dann aber auch freier und mutiger, um dann auch vielleicht einfach mal einen Versuchsballon steigen zu lassen in Bezug auf das Thema Glaube, Gott, Jesus Christus. Versuchsballon und dann mal schauen, ob Gottes Geist irgendwas vorbereitet hat. Was ist das Thema? Der dritte Gedanke, Jesus von Nazareth oder Jesus Christus. Es gibt ja verschiedene Arten, wie wir die Bibel lesen können. Und diese Arten, wie wir die Bibel lesen, hat auch Auswirkungen eben auf unser Leben. Wir können die Bibel lesen als historische Quelle, als einen archäologischen Fund. Und dann sagen, ja, wir erfahren in der Bibel etwas über das Altertum. Wir erfahren da vielleicht auch ein paar Weisheitssprüche. Das kann ganz gut sein. Und eben jetzt hier beim Alten Testament, Jesaja, da fragt ja sogar eben auch der Finanzminister, von wem redet der Text eigentlich? Und man könnte jetzt so sagen, das ist ein Weisheitsspruch. Also der Gerechte, der Menschenfreund, der muss halt viel Leid ertragen in dieser Welt. Der Gerechte, der Menschenfreund muss viel leiden. Das wäre so ein Spruch fürs Poesiealbum vielleicht, ja, oder gilt dann auch für alle Menschenfreunde aller Zeitalter. Und einer dieser Menschenfreunde war dann eben Jesus Christus, der hat sich, Jesus von Nazareth, der hat sich für Randfiguren eingesetzt, ist mit der Obrigkeit angeeckt und ist deshalb beseitigt worden. Ja, getreu dem Spruch. Der Gerechte, der Menschenfreund, muss viel leiden. Die Bibel als historische Quelle, das ist eine Art, sie zu lesen. Philippus hat eine andere Art, die Bibel zu lesen. Er liest sie als Gottes Wort, er liest sie als Offenbarung Gottes. Und ich finde das so interessant. Es hat mich nochmal ganz neu berührt, dieses Prinzip, was er anwendet. Das ist ja Jahrhunderte verloren gegangen und Luther hat es wiederentdeckt. Er hat gesagt, wir dürfen die ganze Schrift, wir dürfen auch das Alte Testament von Jesus her lesen und von Jesus her verstehen. Und das ist mir bei der Vorbereitung selbst nochmal neu groß geworden, dass ja die Mitte der Schrift Jesus Christus ist. Luther hat gesagt, wir sollen immer danach fragen, was zieht uns zu Jesus? Und genau das macht hier Philippus. Jesaja hat 600 Jahre vor Christus gelebt. Und sagt hier etwas, wo Philippus sagt, das hat Bedeutung, das ist das Evangelium, das erkläre ich dir jetzt, Finanzminister. Und er erklärt ihn von diesem uralten Text her eben, ja, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, dass er den Weg frei gemacht hat ins Vaterhaus. Und er wird auf den Wagen eingeladen und dann lesen und reden die beiden zusammen. Und ich habe die Hanne Irle gebeten, doch nochmal den Text zu lesen, den der Finanzminister gerade vorher gelesen hat, bevor er laut dann diesen anderen Text gelesen hat, den wir schon gehört haben.
Doch wer glaubt schon unsere Botschaft? Wer erkennt, dass Gott es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Der Herr ließ seine Boten emporwachsen, wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich, er gefiel uns gar nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn.
Jesus von Nazareth oder eben Jesus Christus. Christus heißt übersetzt Messias, Retter, Erlöser. Ferdinand von Schirach, der Autor Ferdinand von Schirach, er wurde gefragt zu diesem großen Thema, was im Moment durch die Gegend geistert, Heimat. Und dann hat er gesagt, immer wenn ich das Wort Heimat höre, dann denke ich an zwei Zeilen aus einem Gedicht von Eichendorff. Wir sehnen uns nach Hause und wissen nicht, wohin. Wir sehnen uns nach Hause und wissen nicht, wohin. Der Finanzminister begreift, dieser Jesus Christus, der ist nicht nur ein Menschenfreund, sondern er hat für mich diesen Zaun durchbrochen. Er hat für mich diese Mauer durchbrochen, die zwischen mir und Gott steht. Und es ist überhaupt nicht wichtig, wo ich herkomme. Entscheidend ist, wo ich mit diesem Jesus Christus hin will. Dieser Jesus, der sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus von Nazareth oder Jesus Christus. Merkt, wir kämpfen hier mit dem Wind. Und der letzte kurze Gedanke, Antwort geben. Der Finanzminister, der überlegt sich zwei Dinge. Nämlich das erste ist, wenn es einen Gott gibt und wenn dieser Gott bereit ist, seinen Sohn für mich herzugeben, damit der Mensch zurück nach Hause findet, dann kann ich, Mensch, doch nicht unverbindlich daneben stehen bleiben. Und das Zweite ist, dass er sich überlegt, wenn ich mir das Leben und Sterben von diesem Jesus anschaue, so wie Philippus es mir berichtet hat, dann ist er entweder ein gescheiterter Menschenfreund, und eigentlich müsste man sagen, ein Verrückter, der von sich behauptet, er wäre Gottes Sohn und der dafür beseitigt worden ist. Also entweder ist er ein Verrückter, ein gescheiterter Menschenfreund, oder er ist eben der Sohn Gottes. Er ist das, was er behauptet hat, und dann ist er der Christus. Und das nicht nur objektiv, historisch gesehen, sondern eben auch subjektiv. Dann kommt automatisch die Frage, ist er auch mein Christus? Ist er mein Retter, Erlöser? Und dann, so merkt der Finanzminister, kann ich auch da nicht unverbindlich daneben stehen bleiben. Ein bisschen Glauben gibt es nicht. Ein bisschen Glauben gibt es nicht. Und dann fahren sie an einer Wasserstelle vorbei und der Finanzminister bittet Philippus, ihn zu taufen. Das wird Philippus ihm wahrscheinlich vorher erklärt haben, was das bedeutet. Wir haben da auch drüber nachgedacht, die Täuflinge und ich, was das bedeutet. Und wir werden vielleicht auch bei den Taufbekenntnissen einiges davon hören. Für mich das stärkste Symbol, das stärkste Bild in der Taufe ist, die Taufe ist ein Wassergrab. Baptizo ist das griechische Wort für Taufe. Das kommt aus der Marinesprache und heißt Schiff versenkt. Die Taufe ist das Wassergrab. Ich gehe unter Wasser, ich werde mit Christus begraben. Und dann komme ich aus dem Wasser raus und erlebe im Prinzip die Auferstehung Jesu nach und bekomme dieses neue Leben geschenkt. Ein ganz starkes Bild. Der Finanzminister ist seiner Sehnsucht nachgegangen. Und der Heilige Geist hat an ihn gewirkt und hat an Philippus gewirkt, hat sie zusammengebracht. Der Finanzminister hat das Evangelium gehört, er hat die Einladung Gottes gehört, er hat diesen Ruf Gottes verstanden. Und dann hat er persönlich Antwort gegeben. Und der Text schließt, das hast du, habe ich unterschlagen. Ich habe den Vers da abgeschnitten. Ja. Der Text schließt, voller Freude zieht er weiter. Voller Freude zieht er weiter. Und diese Freude wünsche ich euch, Täuflinge, heute und für euer weiteres Leben. Diese Freude wünsche ich uns als ganze Gemeinde. Und jeder Täufling, der heute getauft wird, der stellt eigentlich schon durch seine Taufe uns allen die Frage, wer ist Jesus für dich? Ist Jesus dein Erlöser? Amen.